Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Trafohaus Lehre aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Ich begrüße heute ganz herzlich Henriette Mehn und Lukas Eichinger.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir werden gleich loslegen zu einem besonderen Podcast. Nämlich wird es die erste Folge sein, wo ich mal nicht mit Lehrenden spreche, sondern mit Studierenden um ein bisschen. Und ich finde, es wird auch Zeit, die Studierendenperspektive auch einzufangen zu dem Thema, wie läuft denn das gerade mit der digitalen Lehre und geht das überhaupt 100% digital zu studieren? Zwei, drei Worte noch zum Podcast. Der Podcast Trafohaus Lehre ist entstanden in den letzten Wochen, da wir uns überlegt haben, es ist ein schönes Format, damit Lehrende, Studierende, Hochschulleitungen und andere Interessierte sich so ein bisschen en passant über Hochschullehre und was geht nicht so gut und was gibt es für Tipps, Tricks und Ideen informieren können. Also wirklich nebenbei beim Abwaschen, Spazierengehen, Wohnzimmer aufräumen, was auch immer. Und der Titel ist zustande gekommen, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sein Zuhause in dem Trafohaus auf dem Campus Jahnallee in Leipzig hat. Und da haben wir gedacht, das ist ein ganz guter Name, da ja so Trafos auch was mit Wandelung und Spannung und Energie und Veränderung von Spannung und so zu tun haben. Und bei uns geht es irgendwie auch um Veränderung in der Lehre oder was man mal ändern oder wandeln könnte. Mein Name ist Claudia Bade, ich leite das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen und wie gesagt, heute spreche ich mit Henriette Mehn, die ist Studentin an der TU Dresden für Lehramt Latein, Deutsch und Altgriechisch und Lukas Eichinger, der studiert an der TU Bergakademie Freiberg Fahrzeugbau mit den Schwerpunkten Werkstoffe und Komponenten. Ich freue mich, dass die beiden sich Zeit genommen haben, da sie beide auch hochschulpolitisch aktiv sind, vor allem in der Konferenz der sächsischen Studierendenschaft. Und ich würde Sie jetzt bitten, einfach mal selber sich vorzustellen und uns ein bisschen berichten, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist und was Lehre leisten sollte, damit man gut studieren kann.
Ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Genau, also wie gesagt, ich bin Henriette, ich bin jetzt im 10. Semester meines Lehramtsstudiums und mir ist an Lehre besonders wichtig, dass die DozentInnen dass sie den Eindruck vermitteln, sich auch für das Thema der Lehrveranstaltung zu interessieren oder sogar begeistern zu können und in dem Sinne einfach auch ein Mitreißen, aber zumindest das Gefühl vermitteln, dass man wirklich zusammenarbeiten kann in so einer Lehrveranstaltung und dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, wo man irgendwie Wissen vermittelt bekommt, sondern eben auch wirklich ein gutes Setting hat, um diskutieren zu können. Mir ist außerdem wichtig, dass die Dozentinnen sich auch in dem Maße Gedanken machen, dass es für uns Studierende planbar ist, wie Lehrveranstaltungen ablaufen. Also dass man einfach auch eine Idee hat, was für ein Workload kommt auf einen drauf zu und dann nicht in der Mitte des Semesters mit riesigen Aufgaben überrascht wird, die man so einfach nicht eingeplant hatte, weil man plant ja sein Semester eben auch. Und wie gesagt, also den Punkt mit der Interaktion hatte ich eigentlich schon angesprochen. Also es ist immer besonders schade bei uns, wenn Lehrveranstaltungen dann ab der dritten Woche eigentlich nur noch so aussehen, dass jede Woche jemand anders ein Referat hält, 60 Minuten und dann so ein paar Fragen formuliert hat, aber eine richtige Diskussion kommt natürlich nicht zustande. Das ist dann immer ein bisschen langweilig und wenn man dagegen wirklich interaktive Formate, wo man auch mal in kleineren Gruppen zusammenarbeitet hat, dann kommt da meiner Meinung nach auch viel für die Studierenden bei raus und man kann was mitnehmen und ist auch motiviert, sich weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen.
Da würde ich vielleicht gleich direkt anschließen, das in kleinen Gruppen zu arbeiten, ist natürlich bei mir an der Uni, vor allem bei meinem Studiengang, an der Tagesordnung, weil wir waren, glaube ich, 13 Erstis damals. Ich bin jetzt momentan, genau, vorstellen habe ich vergessen, ich bin Lukas, studiere jetzt tatsächlich mittlerweile schon im 12. Semester, nämlich Fahrzeugbau, war damals der Erste im ersten Jahr dabei, als es wieder von Bachelor, Master zurück auf Diplom umgestellt wurde. Und in den großen Grundlagenvorlesungen sind es natürlich einige Leute, aber im 5. Semester waren wir oft zu 6., 7. in der Vorlesung oder Übung Und diese direkte Möglichkeit trifft es eigentlich ganz gut, weil nur irgendwie irgendwelches PowerPoint-Präsentationen zu zeigen und dann mitzuarbeiten und irgendwelches stupides Wissen daraus in der Vorlesung mitzunehmen, da fand ich es auch immer die Zeit ein bisschen zu schade. Viel interessanter wurde es, wenn dann vielleicht einer der Dozentinnen mal irgendwelche Randthemen angesprochen hat, wo aber auch deutlich wird, wie jetzt diese Theorie, die wir in dem Modul gerade durchnehmen, da doch einen großen Einfluss hat oder einfach so über den Tellerrand ein bisschen hinaussieht und man die Verknüpfungen interdisziplinär sieht. Und was ich auch, was mir auf jeden Fall gut getan hat, was natürlich nur zu einem kleinen Maß an der Uni vorhanden sein sollte, aber eben Struktur. Also was Henriette auch gerade angesprochen hat, mit dass man ungefähr einschätzen kann, wie der Workload so über das Semester verteilt ist, dass man bestenfalls nicht erst am ersten Vorlesungstag seine Stundenpläne zusammenstellen kann oder solche Sachen. Und dass man natürlich gleichzeitig bei einer Übung, bei der man weiß, wenn man nicht dort ist, muss man viel nacharbeiten, weil vor Ort geht einfach mehr voran. So ist mein persönlicher Eindruck immer gewesen. Dann falle ich hinten runter. Dadurch hat man so ein bisschen auch diesen Druck innerlich, so ich will mithalten oder dabei bleiben können. Und deswegen ist das nochmal so ein Motivationsschub extra.
Okay, vielen herzlichen Dank. Da haben wir, glaube ich, ganz viele Themen schon angerissen oder ihr habt mir ganz viele Ideen gegeben, wonach ich gleich noch fragen werde. Aber ganz grundsätzlich würde ich gern erstmal einsteigen mit der Frage, 100% digital, geht das überhaupt? Also wie erlebt ihr das gerade selber oder was bekommt ihr an Rückmeldungen, Erfahrungen von anderen Studierenden? Was funktioniert total gut, vielleicht auch überraschend gut? Und was sind Stolpersteine, die jetzt so zutage treten?
Also grundsätzlich zur Frage, wie es zurzeit funktioniert. Ich nehme wahr, eine große Bandbreite an Methodik, wie digitale Lehre jetzt umgesetzt wird. Also von Impulsvideos, die die DozentInnen aufnehmen und die man sich dann vorher anguckt, über Videokonferenzen, bei denen wir eben wirklich zur Sitzungszeit, also zur Lehrveranstaltungszeit dann uns eben austauschen und diskutieren. Es gibt Chaträume für einzelne Lehrveranstaltungen, in denen sowohl während der Lehrveranstaltung als auch sonst Diskussionen geführt werden können. Es wird viel mehr als vorher auch kollaborativ an Textdokumenten gearbeitet. Also gerade bei den Fremdsprachen, die ich studiere, wenn wir da an Übersetzungen arbeiten, bietet sich das eigentlich ja an. Aber es ist vorher einfach nicht passiert. Und das finde ich total super, dass es da jetzt so viele Ideen gibt, dass sich die DozentInnen da auch gegenseitig unterstützen. Also da findet total viel Austausch statt, was man wie machen könnte. Und das finde ich sehr produktiv. 100% digital finde ich schwierig trotzdem. Also obwohl es viele Sachen gibt, die derzeit gut laufen. Also einmal sind es natürlich auch nicht alle Lehrveranstaltungen, die so laufen. Also es gibt natürlich immer irgendwo den Dozenten oder die Dozentin, der irgendwie nicht so fürs Digitale ist, der zwar im Normalbetrieb auch mal eine E-Mail schreibt, aber zurzeit dann eher dadurch auffällt, dass er die Studierenden mit Arbeitsaufträgen überflutet, schlecht erreichbar ist, Literatur fordert, die man bei geschlossenen Bibliotheken, an die man nicht rankommt und wo man dann auch sagen muss, stopp, sie können nicht von den Studierenden alle fordern, dass sie jetzt in jeder Lehrveranstaltung erstmal 50 Euro für Bücher ausgeben, weil bei 5 oder 6 Lehrveranstaltungen wird das dann doch schnell ziemlich teuer und gerade angesichts dessen, dass ja viele Studierende auch jetzt eben einen Nebenjob verloren haben oder so, ist es natürlich erst recht nicht zumutbar. Das ist aber eine kleine Minderheit, wo das wirklich schlecht läuft, aber selbst wenn es die nicht gäbe, wären, glaube ich, die meisten Studierenden nicht so große Fans von einer 100% digitalen Lehre, weil viele doch berichten, dass ihnen einfach der normale Austausch eben fehlt. Man trifft sich eben nicht mal zwischen den Lehrveranstaltungen auf einen Café in der Mensa oder geht eben zusammen Mittagessen oder trifft sich in der Bibliothek, um zusammen an Aufgaben zu arbeiten. Also natürlich geht es irgendwie auch alles digital, aber die Leute haben sich ja schon bewusst auch irgendwie für ein Präsenzstudium entschieden, wo sie irgendwie auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen. Und das ist doch eine Rückmeldung, die auch von mehr Studierenden kommt, als ich das vielleicht im ersten Moment erwartet hätte, dass ihnen einfach so das Campusleben fehlt. Und deswegen wäre 100% digital sicherlich theoretisch umsetzbar, aber ich glaube, es ist gar nicht gewünscht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir viele Arbeitswerkzeuge, die wir jetzt gerade kennenlernen, auch bei einer Rückkehr in ein stärker präsenzlehreorientiertes Studium weiter nutzen können und dass das durchaus produktiv werden könnte.
Lukas, was erlebst du?
Ja, ich muss dazu sagen, dass natürlich unsere Uni zufälligerweise im Februar oder März noch war bei einer Studiensitzung die Verkündung, dass der Prorektor für Strukturentwicklung, wenn ich das jetzt gerade richtig gesagt habe, im Juni ein umfangreiches Konzept zur digitalen Lehre vorlegen wollte. Da war Corona eigentlich noch gar nicht das Thema, sondern das war einfach generell so, es ist klar, digitale Lehre hat sehr viele Vorteile, die wir auch in der normalen Lehre nutzen wollen. Eben, dass man nicht vor Ort sein muss, dass bestenfalls alle mitmachen können, mit der Freiheit, die Videovorlesungen zum Beispiel auch bieten, dass man das machen kann, wann man will. Und die ganzen sozialen Komponenten kann ich nur unterstreichen von Henriette. Wenn man jetzt mal rein an die Ordnungen geht sozusagen, was ist in meinem Ausbildungsvertrag oder wie will man es nennen, hinterlegt und was sollte die Uni mir dafür liefern? Da geht es ja eben nicht nur darum, dass ich meine Prüfungen ablege, sondern da geht es um umfangreiche Kompetenzen, die bestenfalls auch ordentlich herausgearbeitet sind in dem ganzen Studiengangskonzept und so weiter. Und wir können momentan digital alles vermitteln, was man digital auch braucht. Das heißt, wenn ich jetzt nach meinem weiterhin so digital in die Uni gehen würde und danach digital arbeiten, dann wäre ich sogar vielleicht extra gut vorbereitet durch Corona, weil ich mich jetzt mit der ganzen Technik auseinandergesetzt habe. Aber natürlich zwischenmenschliche Kompetenzen, auch gewisse Sachen, wie man mit in Experimenten umgeht. Also gerade bei mir an der Technischen Uni ist natürlich sehr viel mehr handwerkliches Know-how wichtig. Wie macht man gewisse Versuche? Was für ein Konzept ist dahinter? Und das kann man auch mit in einem Praktikum, wo man einfach gemeinsam dann Dinge in der Hand hat, sich das von verschiedenen Perspektiven anschaut, Ideen sprudeln lässt, wie auch immer. Das sind die Möglichkeiten einfach natürlich sehr viel besser, als wenn man das online macht. Und so sehr sich da Mühe gegeben wird, und ich glaube, dass man sehr nah an die 100% rankommen kann, aber 100% ist meiner Meinung nach nicht möglich.
Das sehen wir ja auch jetzt, dass eben die Ansätze sind, Veranstaltungen, gerade was du zum Schluss erwähnt hattest, Labor, Praktika und so in kleinen Gruppen in die Präsenz zurückzuholen, wenn das Hygienekonzept für die Labore steht, sodass eben ja, solche Veranstaltungen auch wieder präsent stattfinden können, auch wenn natürlich es wahrscheinlich noch lange dauert, bis die große Grundlagenvorlesung wieder so stattfindet, wie wir das bis zum Wintersemester gewohnt waren.
Da würde ich gern kurz was dazu sagen, ja, wenn ich darf, weil tatsächlich ist es so ein bisschen gefährlich mit diesen Präsenzveranstaltungen, sind ja mit Hygienemaßnahmen wieder möglich. Ich habe heute in der Uni-Rundmail erst gelesen für ein Standardpraktikum, was ich im 6. Semester hatte bei einem Modul. Da kann man sich jetzt wieder eintragen und es wird dann genauere Infos geben, wie das alles ablaufen wird. Aber schon mal so eine Art, nur diejenigen, die laut Regelstudienplan das Praktikum da auch als Pflichtveranstaltung hätten, die werden natürlich jetzt bevorzugt. Ist auch selbstverständlich, dass die natürlich Vorrang haben, meiner Meinung nach. Aber gleichzeitig ist halt die Gefahr, dass man sich bei solchen Modulen jetzt darauf ausruht, okay, irgendwie für die Wichtigen, die es wirklich brauchen, können wir das schon wieder Präsenz machen. Deswegen bereiten wir das jetzt mal ordentlich vor und überlegen uns nicht noch parallel. Natürlich, die Zeit ist auch begrenzt. Ich will da niemandem zu nahe treten. Aber was ist mit denen, die es vielleicht im letzten Jahr, sagen wir mal im Extremfall, weil es ein Kind gegeben hat in der Familie oder mit der Partnerin, dem Partner, die da deswegen nicht in dem Praktikum waren und das nachholen wollen, sind die dann da schon wieder so ein Wackelpersonen, die vielleicht nicht mitmachen dürfen? Wie kann man da denen trotzdem irgendwie dann bei der Präsenzveranstaltung, wenn alles mitgefilmt wird, anderen Leuten das trotzdem zur Verfügung stellen, damit die zumindest einen Eindruck davon bekommen? Also man sollte sich nicht zu sehr jetzt auch schon darauf ausruhen, bei den Sachen, wo es möglich ist, Präsenz zu veranstalten, dass man dann digital gleich wieder komplett vergisst und sagt, okay, brauchen wir ja jetzt erstmal nicht, weil wir können es ja wieder irgendwie anders machen.
Wichtiger Punkt, ne? Die der Rückkehr aus dieser, also wir sind alle sehr schnell in dieses Digitale eingetaucht. Das war innerhalb kürzester Zeit. Du hast das gerade schön beschrieben. Im Februar hieß es noch, da kommt dann mal ein Digitalisierungskonzept und dann musste das Konzept viel schneller da sein oder auf jeden Fall die digitale Lehre, weil es innerhalb kürzester Zeit in die digitale Lehre ging. Das ging sehr schnell und die Frage ist ja jetzt, wie entwickeln wir es gut und so, dass wir niemanden ausschließen vom Digitalen in die Präsenz zurück. Vor allem haben wir ja auch, das wäre noch ein anderes Beispiel, Studierende, die zum Teil dort geblieben sind, also gar nicht am Studienort waren, als der, es hieß, wir verlegen die ersten Wochen der Lehre auf jeden Fall ins Digitale. Die sind ja jetzt vielleicht immer noch nicht in Freiberg oder Dresden. Das heißt, selbst wenn sie jetzt Präsenzveranstaltungen wahrnehmen sollten oder dürften, sind sie ja vielleicht gar nicht am Ort.
Ja, das war bei uns auf jeden Fall auch ein Thema, was wir von studentischer Seite eingebracht haben. Eben die Tatsache, dass es einigen Studierenden überhaupt nichts bringen würde, wenn jetzt Präsenz wieder anfängt, weil sie gar nicht da sind und erstmal anreisen müssen und ob das aus Hygienegründen beziehungsweise Risikominimierung so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Deswegen wird bei uns an der Fakultät Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften auch, glaube ich, fast gar keine Lehre jetzt in Präsenz umgewandelt, weil es digital eigentlich gut läuft, weil wir niemanden ausschließen wollen. Also gerade, also für jemanden, der in Meißen oder naja, vielleicht ein bisschen weiter weg in Sachsen-Anhalt wohnt und jetzt eben nicht nach Dresden gekommen ist, für den wäre das ja vielleicht noch möglich. Aber es gibt ja auch viele ausländische Studierende bei uns an der Universität. Und die müssen ja erstmal 2 Wochen in Quarantäne, wenn die hier einreisen. Und dann, das ist ja überhaupt nicht darstellbar, wie da dann irgendwie dann wieder eine Präsenzlehre stattfinden soll, an der auch alle teilnehmen können. Oder für Studierende mit Kind sind die Angebote, die es derzeit gibt, die digitalen Angebote eben auch sehr hilfreich, vor allem wenn sie asynchron sind. Also es eben nicht so abläuft, dass man nur 90 Minuten Videokonferenz zur Seminarzeit macht, sondern dass es da eben auch was gibt, was man nachbereiten kann, dass man sich die Impulsvideos anschauen kann, wann man Zeit dafür hat, was Lukas ja vorhin auch schon gesagt hatte, und dass die sich das dann eben auch so einteilen können, wie das eben mit ihren Kindern oder bei Leuten mit Nebenjobs, wie das einfach passt. Und also gerade jetzt, da die Kitas eben auch noch zu sind, wäre es für Studierende mit Kindern natürlich total schwierig, jetzt an der Präsenzlehre wieder teilzunehmen, wenn man dann irgendwie 10, 12 Lehrveranstaltungen besuchen soll. Das funktioniert ja einfach nicht. Und deswegen haben wir uns, wie gesagt, dafür entschieden, auch den Großteil einfach im Digitalen zu belassen, beziehungsweise sehr darauf gedrungen, wenn Präsenzlehre stattfindet, dann muss die so begleitet werden, dass man auch teilnehmen kann, wenn man eben nicht anwesend sein kann. Das gilt ja auch für Risikogruppen.
Genau. Ich würde gerne auf 2 Sachen nochmal zurückkommen, die ihr zur Einleitung gesagt hattet. Lukas, du sprachst davon, dass dir das total wichtig ist und du das sehr bereichernd findest in deinem Studium, dass es auch gelingt, einen guten Theorie-Praxis-Bezug herzustellen. Wie geht denn das im Moment in der digitalen Lehre?
Ja, es ist insgesamt natürlich ein bisschen schwieriger. Man kann mit in Vorlesungen, wo zum Beispiel vor 3, 4 Jahren, wo ich die Vorlesung noch besucht habe, alles per Overhead-Projektor und Folien gemacht wurde und Tafelanschrift, kann natürlich jetzt selbst jemand, der nicht so motiviert ist oder als Dozent, Dozentin, einfach mal noch ein YouTube-Video schnell teilen oder so. Und da sieht man dann bei perfekten Versuchsbedingungen, wie jetzt irgendwas abläuft und mit schönem Zoom und bestenfalls noch Zeitlupe, und das wird man vor Ort sowieso nicht hinbekommen. Das sind so die Möglichkeiten, wo es echt auch nachhaltig besser werden kann. Natürlich ist aber einfach auch dieses ganze Gefühl, also ich war immer vor Ort jemand, der sich gern gemeldet hat, und letztendlich dann ging es mal 5 Minuten um eine Klärung von einem kleinen Missverständnis, was, glaube ich, auf jeden Fall allen geholfen hat. Wie gesagt, wir waren eh immer nur kleine Gruppen. Und ja, diese ganze soziale Komponente, also mich zu melden über einen Klick am Laptop, ich weiß, es ist genau das Gleiche, aber trotzdem ist es so ein komisches Ding irgendwie. Und auf einmal spricht man dann so ins Leere rein und hat kein Feedback von seinen anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen, ob die vielleicht schon gar keine Lust mehr haben auf das, wo ich jetzt gerade nochmal hinaus will oder so. Und das lässt einen zurückhaltender werden. Und insgesamt so diese Durchdringung der Themen ist bei mir auf jeden Fall da. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, das geht alles nicht und so weiter. Und das ist sehr viel Persönliches, Individuelles. Aber ich fühle mich da einfach wohler, muss ich sagen, präsent vor Ort. Auch wenn ich es jetzt dieses ganze Semester über freiwillig nicht machen würde, dahin zu gehen.
Eine gute Möglichkeit wäre ja auch noch über Videokonferenzen jetzt zum Beispiel Praxispartner in die Vorlesung, in das Webinar einzuladen, ne? Weil man einfach in einer Videokonferenz jetzt total unkompliziert auch jemanden aus der Praxis zuschalten könnte, aus einem Unternehmen oder so. Oder man könnte in diese, in Werkstätten, in Unternehmen ganz anders reinschauen, weil man jetzt eben viel stärker digital unterwegs ist. Und sowas, das kann man dann natürlich auch mit in die Präsenz nehmen. Aber vielleicht ist das auch ein guter Schritt im Moment, um manche Praxispartner unkompliziert in die Lehre mit einzubinden.
Also, da habe ich tatsächlich gestern erst genau so ein Beispiel erlebt. Also wir haben besuchen ein Seminar, was sich mit Mythologie und in Bezug auf Ovids Metamorphosen beschäftigt. Und über Twitter hat unsere Dozentin da davon erzählt und ist dadurch auf eine Doktorandin in Bochum aufmerksam geworden, die wir dann einfach in die Videokonferenz eingeladen haben und die da dann von ihrem Promotionsprojekt erzählt hat und mit uns mit Fokus auf den Medea-Mythos da eben diskutiert hat. Also das ist jetzt natürlich nicht der klassische Unternehmenspartner, aber es ist auch eine Art von Kooperation, klar, die auf jeden Fall total bereichernd war für das Seminar. Und es hat allen richtig viel Spaß gemacht, also den Studierenden, die Dozentin war begeistert, dass alles so funktioniert hat und die Doktorandin hat auch ja auf jeden Fall Impulse mitgenommen aus der Diskussion im Seminar und das hat total Spaß gemacht.
Ja klar, das gilt ja nicht nur für die Wirtschaft, das gilt für alle Bereiche, wo man jetzt jemanden, der nicht in der gleichen Universität ist, nochmal anders vielleicht dazu schaltet. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Push in die Richtung internationale Austausch und Kooperation, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre, viel stärker noch Kollegen aus anderen Ländern, die zu gleichen Themen forschen und arbeiten, mit einzubeziehen. Henriette, du sagtest am Anfang auch, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich habe vor langer, langer Zeit auch mal Lehramt studiert und überraschenderweise passierte es dort auch immer, dass nach so einer Einführungsveranstaltung dann Referate verteilt wurden und dann gab es die 60 Minuten Referate mit im Anschluss noch eine Viertelstunde oder halbe Stunde Fragen und das so zog sich dann das durch das Semester. Und du sagtest dann aber auch, dass du feststellst, es gibt jetzt irgendwie so ganz spannende Arbeitswerkzeuge und Methoden, große Bandbreite war so das Stichwort, die du gerade erlebst, wo du hoffst, dass das sich auch in die Präsenz mitnimmt. Daher meine Frage, einerseits ist das mit diesen 60-Minuten-Referaten und Fragen jetzt in manchen Veranstaltungen auch im digitalen Raum noch so? Und wie erlebst du das und was sind die Arbeitswerkzeuge ganz konkret, wo du dir erhoffst, dass sie in die Präsenz mitgenommen werden?
Mit den Referaten ist, glaube ich, in einigen Lehrveranstaltungen immer noch so, dass man dann eben sich in der Videokonferenz trifft und da dann eben eine Person ihr Referat hält und im Anschluss Diskussion stattfindet. Das ist ja tatsächlich auch ein Format, was sehr leicht in den digitalen Raum übertragbar ist. Mhm. Es ist aber nicht überall so. Also Werkzeuge, von denen ich mir wünsche, dass sie später auch genutzt werden, das wäre, wie gesagt, auf jeden Fall das kollaborative Arbeiten. Das muss ja jetzt nicht nur an Übersetzung wie in Latein oder Altgriechisch bei mir sein. Das kann man ja auch bei vielen anderen, in vielen anderen Lehrveranstaltungen umsetzen. Also gerade in der germanistischen Linguistik bei uns da wurde schon vorher kollaborativ gearbeitet, weil die Lehrveranstaltungen einfach eher projektorientiert ausgerichtet sind, so dass es eben nicht darum geht, suchen Sie sich ein Thema, halten Sie ein Referat und dann ist das Thema abgeschlossen, sondern dass man eben wirklich einen Mehrwert aus der Veranstaltung mitnimmt, sowohl inhaltlich als eben auch methodisch. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass dieses Arbeiten, was eben durch digitale Werkzeuge gestützt, viel einfacher funktioniert, dass das in mehr Disziplinen Einzug erhält und die Impulsvideos, die finde ich eigentlich auch sehr cool. Also, dass dann eben nicht gesagt wird, lesen Sie bitte diesen 50-seitigen Text und machen Sie sich Ihre Notizen, sondern dass man irgendwie ja einfach entweder von der Dozentin, dem Dozenten selber aufgenommen ein Video bekommt oder ja, eben was Lukas auch schon ansprach, einfach ein Tutorial, was es schon gibt, dass man da Hinweise bekommt und dass das einfach ein bisschen multimedialer wird und man Texte natürlich nicht völlig verbannt. Die sind ja immer noch, also auch da gibt's einfach gute Texte, die man irgendwie gelesen haben sollte oder die helfen, aber dass man einfach auch Videos, Audios mit einbezieht.
Ich glaube, insgesamt ist einfach so ein bisschen die Frage oder schwierig, weil einfach Lehre an sich je nach Hochschule oder Uni unterschiedlich gewichtet wird und natürlich merkt man das jetzt gerade bei den digitalen Angeboten, wo die Leute Zeit gebraucht haben, um das so umzusetzen, umso mehr Wert auf Lehre gelegt wird, umso mehr Kapazitäten sind dafür auch frei. Gut, jetzt ist die Forschung auch eh ein bisschen weggebrochen in Corona und dadurch hatten alle mehr Zeit. Aber also bei unserer Uni merke ich schon an verschiedenen Fakultäten oder Instituten den unterschiedlichen Stellenwert der Lehre. Und da ist vielleicht auch insgesamt so ein Ding, dass einfach, wenn Lehre gut gemacht ist, dann auch automatisch die Motivation bei den Studis sehr viel höher ist, ordentlich mitzumachen. Und es zum Beispiel keine gute Lehre ist, wenn zwar noch zu Präsenzzeiten, mich würde es interessieren, wie das jetzt gerade umgesetzt wird. Bei einer Vorlesung kam ich nur zur Vorlesung, damit ich die Lücken, die in einem Lückentextskript, was wir bekommen haben, ausfüllen konnte, weil der Dozent einfach, da war es schwer zu folgen und eben wirklich interessiert zuzuhören. Und dann hat man halt letzten Endes eine Person von der Gruppe hingegangen, hat die Lückentexte mitgenommen für die anderen und das war's dann. Und genauso kann es ja dann online nicht so gut funktionieren und gerade die Lehre ordentlich zu gestalten und was da für Möglichkeiten gibt. Ich bin gerade auch ein bisschen beeindruckt von dem, was da in Dresden Lehramt gerade gemacht wird. Das hilft halt allen gemeinsam. Schon allein, weil dann danach Studis vielleicht lieber auch an der Uni bleiben, um da zu arbeiten, weil sie sehen, wie gut das funktioniert. Dass die Studis alle besser mehr Wissen, mehr Interesse, mehr Motivation an diesem ganzen Fach bekommen und das einfach für alle insgesamt ein großes Plus sein kann.
Also spannend, dass du das nochmal erwähnst, weil ich merke, durch die Podcast-Folgen zieht sich das Thema Stellenwert der Lehre immer wieder durch. Also das wird immer auch wieder von Lehrenden angesprochen, die ganz engagiert dabei sind und merken, dass das, was sie in die Lehre investieren, manchmal gar nicht den Wert bekommt wie Investition in Forschung. Und es scheint tatsächlich das Dauerthema zu sein, was sich durchzieht. Und ich höre jetzt aus deinem letzten Kommentar schon raus, dass ich einen Rechercheauftrag habe, mal rauszukriegen, wer das mit den Lückentexten ist und wie der das jetzt digital macht. Den werde ich dann mal für den Podcast einladen. Aber jetzt zum Abschluss würde ich von euch gerne noch wissen, wir sind nämlich schon fast bei einer halben Stunde Podcast-Laufzeit, was so die Aha- oder Wow-Erlebnisse bei euch in den letzten Wochen waren zum Thema digitale Lehre oder ob es auch Sachen für die digitale Mülltonne gab.
Wenn ich da kurz anfangen dürfte, weil ich glaube, das ist gerne beides in einem praktischer Bezug. Es ging um eine Exkursion, ich glaube, für den Studiengang Geoökologie. Wurde halt geplant, ja, soll man abwarten, bis Präsenz und so weiter wieder möglich ist und dies und jenes. Und soweit ich weiß, die Person, die dafür zuständig war, hatte noch am Anfang der Corona-Zeit auch in irgendein Skript, was dann bei Opal online stand, geschrieben, ja, ich nutze kein Opal und wenn dann per E-Mail und so eine Art zwischen den Zeilen, ich mache bei dem ganzen digitalen Quatsch nicht mit. Die gleiche Person hat jetzt scheinbar so als halber Eigeninitiative heraus sich mit Kameras bepackt und ist für diese Exkursion, für den Fall, dass sie nicht stattfinden kann, einfach hat er gesagt, ich fahre da jetzt raus und film einfach mal mit einer GoPro, was wir da mit der Exkursion machen würden. Und dann haben wir das schon mal als Video hautnah und damit können wir schon mal arbeiten. Und ob es dann doch noch präsenzmäßig geht, das sehen wir dann. Und das war halt genauso das, was ich mir auch ein bisschen erhofft habe, dass selbst die einfach Berührungsängste oder Schwierigkeiten mit digitalen Lehrern hatten, jetzt so ein bisschen durch diesen ganzen Hype mitgerissen wurden und selber Initiative zeigen und gute Konzepte oder gute Ideen haben, wie man das jetzt gut über die Runde bringen kann, alle zusammen.
Ich glaube, mein Wow-Erlebnis ist der Austausch, der unter den DozentInnen stattfindet. Also es gab natürlich vorher auch schon Dozierende, die da sehr aktiv waren und witzigerweise noch in der Vor-Corona-Zeit hat das Uni-Journal bei uns auch einen Artikel über zwei Profs aus der Germanistik gemacht, die eben ganz viel digitale Lehre machen und der ist dann, glaube ich, im April erschienen, wo das natürlich dann so ein bisschen lustig gewirkt hat, weil dann zu dem Zeitpunkt schon alle digitale Lehre gemacht haben. Aber die beiden und aber auch noch ganz viele andere von verschiedenen Fakultäten, aber auch von Zentrum für Weiterbildung, für interdisziplinäres Lernen und Lernen, da wird sich ganz viel ausgetauscht, da können Fragen gestellt werden, man erstellt eben Tutorials für verschiedene Werkzeuge und die können sich dann die anderen angucken. Und das, also das machen auch nicht nur irgendwie 2 oder 3 Leute, sondern das ist wirklich ein ganz großer Pool an Menschen, der sich da austauscht und auch davon daran partizipiert und davon profitiert. Und das kommt dann eben auch bei den Studierenden an. Und das finde ich einfach total cool, wie sich da wirklich viele reinhängen. Die digitale Mülltonne. Ich glaube, das ist der Versuch, einen Kurs nur über E-Mail-Kommunikation stattfinden zu lassen. Wenn man dann, wenn die Lehrveranstaltung 9.20 Uhr bis 10.50 Uhr stattfindet und der Dozent 9.20 Uhr die Aufgabenstellung verschickt, bis 9.50 Uhr gerne die Antwort hätte und dann mit jedem Einzelnen eine Seminardiskussion machen will, aber auch bitte nur bis 10.50 Uhr. Oder die Idee, dass man ein Skript auch nur zur Vorlesungszeit online stellt, um es den Studierenden auch ja zu verunmöglichen, irgendwie dran teilzunehmen, es sei denn, sie locken sich genau zur Vorlesungszeit ein. Das sind alles Sachen, die ich total quatschig finde und die zum Glück aber auch nach den ersten Wochen durch die Hilfe ja von Studierenden, aber auch von anderen DozentInnen größtenteils beseitigt werden konnten.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns einen Einblick in ein bisschen Studierendenalltag in dieser Zeit gegeben habt und vor allem in die Perspektive, die die Studierenden auf die aktuelle Situation haben. Ich fand, das war ganz klasse, dass wir immer mal ein bisschen in die Tiefe gegangen sind zu einzelnen Veranstaltungen und dann aber auch wieder das große Ganze in den Blick genommen haben. Und ich glaube, ihr habt dem einen oder anderen Lehrenden gerade noch richtig gute Ideen mit auf den Weg gegeben. Dafür herzlichen Dank und allen Zuhörern vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.